Tja, erster Sabbat, erster Gottesdienst der Gebetswoche dieses Jahr. Meine Predigt ist ja überschrieben, wer ins Programm geschaut hat, Gott dienen. Und das hat ja irgendwas mit Gottesdienst zu tun, nicht wahr? Gottesdienst, was ist das? Wozu feiern wir das? Warum machen wir das hier eigentlich? Und vor allen Dingen, naja, zu Corona-Zeiten haben sie unsere Reihen gelichtet. Allerdings muss ich heute sagen, erfreulich wenig. Also gelichtet, erfreulich viele sind da. Das ist sehr schön. Und trotzdem wissen wir, wir haben auch ganz schön Platz zwischen den Reihen, ne? Vor allen Dingen, wenn ich so daran denke, wir haben eigentlich, wenn man so einen klassischen adventistischen Gottesdienst anschaut, haben wir immer am Anfang noch das Bibelgespräch. Zurzeit machen wir das Bibelgespräch so am Ende. Meistens ist es dann nicht ganz so voll wie jetzt. Das ist schade. Wir beobachten, wie dieser Teil des Gottesdienstes erodiert. Aber die wichtigste Frage ist ja eigentlich, wenn wir mal nicht die Veranstaltung verstehen, ist das dann hier eigentlich wirklich der Gottesdienst oder der richtige Gottesdienst? Wenn wir an die Gebetswoche denken, denkt man vielleicht ja, ist Gottesdienst nicht viel mehr Beten? Sollte es nicht mehr Anbetung und Lob sein? Nicht so viel Lehre, nicht so viel Redeanteil hier von vorne? Auch ein wichtiger Gedanke, nicht wahr? Es gibt zahlreiche Texte im Neuen Testament, die den Gottesdienst betrachten. Und keine Sorge, ich glaube nicht, dass das verkehrt ist, was wir hier heute machen. Aber ich möchte schon die Frage stellen, ob diese zwei oder eine Stunde am Sabbatvormittag das Wesentliche sind. Und dazu möchte ich euch gerne den Römerbrief bitten aufzuschlagen. Ihr wisst ja, dass ich mich durch den Römerbrief mit euch durchpredige. Und auch wenn heute Gebetsstunde ist, jeder hat ja die Lesung zu Hause, kann sich das nochmal anschauen, möchte ich doch über den Römer 12 mit euch heute nachdenken. Das ist so das Kapitel, das jetzt dran ist. Und ich finde, es passt. Römer Kapitel 12. Wir schauen uns verschiedene Verse aus dem Kapitel an. Ich möchte einmal nur Vers 1 vorlesen. Aber ihr braucht eure Bibel und einen Finger in der Bibel, damit ihr die anderen Texte dann auch schnell findet. Römer 12, ab Vers 1 oder nur Vers 1 erstmal. Da schreibt, zumindest nach der Luther-Übersetzung, Paulus, ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Tja, vernünftiger Gottesdienst auch noch. Das ist ja ein spannender Begriff, oder? Gottesdienst selber ist ja an sich schon vieldeutig. Ihr kennt das bestimmt, habt ihr schon mal gehört, so dieser Gedanke, Gottesdienst heißt doch irgendwo, Gott dient uns, aber wir dienen auch Gott, so diese Gegensätzlichkeit. Aber wenn ich mir das, was Paulus hier schreibt, anschaue, dann habe ich den Eindruck, das hat wenig bis gar nichts mit einer Veranstaltung am Sabbatmorgen zu tun. Die Leiber hingeben als ein lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer. Gottesdienst, so haben wir doch hier ganz stark den Eindruck, und das ist auch das Anliegen von Paulus, hat doch vor allem etwas mit meinem Alltagsleben, mit meinem Handeln im Alltag zu tun. Und dann auch noch vernünftig. Also mal ganz ehrlich, was heutzutage so als vernünftig angesehen wird, sagen wir mal, ist sehr vielschichtig. Da hat irgendwie jeder so seinen eigenen Maßstab. Das, was mir vernünftig erscheint, erscheint dem anderen vielleicht ganz unvernünftig. Dann braucht man nur einmal die Nachrichten anzuschauen, ja. Da gibt es so völlig unterschiedliche Positionen, die man da manchmal findet und da staunt man nur noch. Vernünftig ist das, was mir vernünftig erscheint. Und ich glaube, dass das ein sehr problematischer Begriff sein kann. Erfreulicherweise geht es Paulus an dieser Stelle überhaupt nicht um irgendeine logische oder faktenbasierte Debatte, wo man so heraus arbeitet, so was ist denn nun wirklich der vernünftigste der vernünftigen Gottesdienste, sondern tatsächlich greift Paulus hier einen Begriff auf, eine Art Fachbegriff aus seiner Zeit. Wie sahen damals Gottesdienste aus? Klar, dann denken wir an den Tempel, da war Opferdienst, nicht nur in Jerusalem, auch die heidnischen Gottesdienste waren meistens sehr blutig. Und dagegen gab es so eine Art Gegenbewegung, wo die Leute gesagt haben, wir brauchen vernünftige Gottesdienste, geistige Gottesdienste, einem unsichtbaren geistigen Gott, den muss man doch auch unsichtbar und geistig anbeten und nicht so mit einem blutigen Ritual. Das schien den gebildeten Menschen damals, egal ob Juden oder Griechen, irgendwie nicht kultiviert genug. Und sie meinten, ein vernünftiger Gottesdienst wäre eben ein unblutiger Gottesdienst. Man kann das auch bei diversen Zeitzeugen damals nachlesen. Philo, ich glaube, das war sogar ein jüdischer Philosoph, sagte, die Engel bringen Gott vernünftige Opfer, nämlich in Form von Lobpreis. Klingt ja auch erstmal sehr sympathisch, ne? Geisterfüllte Hymnen und Dankgebete, das war in dem Verständnis damals vernünftig. Und ich glaube, eigentlich können wir da auch einen Haken dran machen. Also wir wären doch äußerst irritiert und hätten doch arge Zweifel an meiner Vernunft, wenn ich anfangen würde, hier irgendwelche Tiere zu schlachten. Paulus schätzte ebenfalls Lob und Anbetung. Das finden wir ja gerade in den anderen neutestamentlichen Texten, wo über Gottesdienst gesprochen wird. Nur zwei Beispiele, ich zitiere sie nicht, aber ich gebe sie euch einmal. Kolosser 3, Vers 16 oder Epheser 5, Vers 19, so die Texte drumherum. Kolosser 3, 16 und Epheser 5, 19. Da wird das beschrieben, dass Lob und Anbetung Teil des Gottesdienstes ist. Aber aus Paulus Sicht geht ein vernünftiger Gottesdienst noch weit über so etwas hinaus. Er sagt, gebt eure Leiber hin als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. An diesem Dienst der Gerechtigkeit dient Gott ganzheitlich. Das sollte vernünftig sein und nicht nur so eine besondere Veranstaltung. Das heißt, Gottesdienst beginnt am Sabbat im Gottesdienst mit der Anbetung und Verkündigung und Gebet, aber setzt sich nahtlos fort in den Alltag. Zeigt sich letzten Endes in meiner Nächstenliebe, in meinem Dienst am Nächsten, in der Barmherzigkeit und natürlich auch im Zeugnis. Das ist so ein bisschen das Thema ja auch unserer Gebetswoche. Verkündigung, weitergeben. Und die Lesung von heute nimmt ja auf die dreifache Engelsbotschaft Bezug. Und das ist Verkündigung. Die erste Botschaft, ein klares Bekenntnis zu Gott als dem Schöpfer und die Anbetung des Schöpfers. Die zweite Botschaft ist ja die frohe Botschaft davon, dass die gottfeindlichen Mächte besiegt sind. Und die dritte ist die dringliche Einladung, sich von einer falschen und egozentrischen Spiritualität abzuwenden und sich dem freimachenden Evangelium Gottes zuzuwenden und ihn allein anzubeten. In diesem Zusammenhang gibt es übrigens ein sehr spannendes Zitat von Ellen White. Sie schreibt in dem Buch für die Gemeinde geschrieben, 1, Seite 393, einige haben mir geschrieben und gefragt, ob die Lehre von der Gerechtigkeit durch den Glauben die dreifache Engelsbotschaft sei. Ich habe ihnen geantwortet, es ist in Wahrheit die dreifache Engelsbotschaft. Wenn wir also von der Gnade und der Vergebung reden, wenn wir das weitergeben, dann sind wir ganz nah dran an diesem Thema, an unserem Auftrag. Doch vernünftig ist das erst und nur, wenn wir eben nicht nur theologisierend oder theoretisch daherkommen und fein reden, sondern wenn das auch Ausdruck in Liebe und Hingabe findet. Welche Verkündigung ist glaubwürdig, wenn die Taten und das Leben nicht dem entsprechen, was man sagt? Oder ganz konkret, wie kann ich von Gnade reden und selber ungnädig sein? Und das könnte man so weiter fortführen. Und deswegen lesen wir hier von Paulus diesen Appell, hingegeben zu leben. Und er konkretisiert das in dem weiteren Verlauf des Kapitels, das ich jetzt nicht ganz lesen möchte, das ist doch ein bisschen umfangreich, aber im Grunde zwei wesentliche Stichworte möchte ich daraus ableiten. Das erste ist, bring dich mit deinen Gaben ein, und das zweite ist, lebe die Liebe. Tja, die Gaben. Ich lese einmal weiter, das ist ein etwas größerer Abschnitt, ab Vers 4, also Römer 12, ab Vers 4 bis 8. Unser Körper, sagt Paulus, besteht aus vielen Teilen, die ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Ebenso ist es mit uns Christen. Gemeinsam bilden wir alle den Leib von Christus. Und jeder Einzelne ist auf die anderen angewiesen. Gott hat jedem von uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Hat jemand die Gabe bekommen, Gottes Auftrag prophetisch zu reden, dann muss dies mit der Lehre unseres Glaubens übereinstimmen. Wenn Gott einen praktischen Dienst übertragen hat, der soll ihn gewissenhaft ausführen. Wer die Gemeinde im Glauben unterweist, soll diesen Auftrag gerecht werden. Wer andere ermahnt und ermutigen kann, der nutze diese Gabe. Wer Bedürftige unterstützt, der soll das gerecht und unparteiisch tun. Wer eine Gemeinde zu leiten hat, der setze sich ganz für sie ein. Und wer sich um Menschen in Not kümmert, der soll es gerne tun. Eigentlich wäre allein dieser Abschnitt eine eigene Predigt wert, natürlich. Das Thema geistliche Gaben. Ich möchte gerne das einmal in Bezug auf Hingabe mit uns gemeinsam betrachten. Und ich glaube, die wichtigste Botschaft, die Paulus hier uns gibt, ist erst einmal, jeder ist begabt. Wir sind alle Glieder an diesem vielfältigen Leib Christi. Und jeder ist auch unterschiedlich begabt. Darauf legt er ja viel Wert, wenn wir so an den Korinther-Text denken. Das ist ein ganz ähnliches Bild. 1. Korinther 12 ist das. Und da gibt es übernatürliche Gaben, zum Beispiel die Prophetie. Aber geistliche Begabung ist nicht auf das begrenzt. Es gibt auch ganz praktische, ganz natürliche Gaben, die von Gott gegeben sind für den Dienst in seinem Werk, in seinem Reich. Dienen haben wir gelesen, Lehre, Ermahnung, da würde ich jetzt eher so das Stichwort Seelsorge drunter sehen, Armen, Fürsorge, Leitung, ganz praktische Dinge. Und spannenderweise, hier sind die praktischen Gaben klar in der Überzahl. Also bloß, weil man jetzt vielleicht den Eindruck hat, so, oh, ich habe jetzt nicht die Gabe der Heilung oder der Prophetie, heißt das nicht, dass du nicht von Gott begabt bist. Im Gegenteil. Und was soll ich dann damit machen? Begabung und Berufung hängen eng miteinander zusammen. Es gibt da auch so einen beliebten Satz, Gott begabt die Berufenen und beruft nicht die Begabten. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Ich glaube, dass Gott durch Begabung beruft. Das heißt, indem du eine Fähigkeit hast, von Gott geschenkt, teilweise von der Wiege an, da haben wir noch zwei Prachtbeispiele dort hinten gerade, manche Dinge vielleicht im Laufe des Lebens erworben, manches tatsächlich auf wundersame Weise geschenkt. Das macht keinen Unterschied. Jeder ist begabt und das, was du kannst, das sollst du auch einbringen. Sei kein Jona. Der wusste, was Gott von ihm wollte und er lief weg. Sondern entdecke deine Gaben, denn wenn du entdeckst, was du kannst, dann entdeckst du auch, was Gott von dir will. Geistesgaben, da gibt es vielleicht ein schönes Bild, das Bild vom Toten Meer und dem See Genezareth. Sind beides große Gewässer im Land Israel. Ich war leider selber noch nicht da. Manch einer von euch hat da einen Erfahrungsvorsprung. Und es gibt einen kleinen Unterschied zwischen diesen beiden Gewässern. Obwohl beide tatsächlich aus derselben Quelle gespeist werden, und das ist hochspannend. Der See Genezareth ist ein lebendiges Gewässer. Warum? weil in ihn Wasser hineinfließt und auch wieder abfließt, nämlich in den Jordan. Das Tote Meer hat aber keinen Abfluss. Das heißt, das Wasser aus dem Jordan, das eben ins Tote Meer fließt, kann dort nur noch verdunsten. Und so steigt und steigt die Salzkonzentration und lässt das Meer absterben. Gut, es gibt natürlich auf biologischer, mikrobiologischer Ebene noch Leben, aber das sei mal dahingestellt. Aber wenn Paulus uns hier auffordert, unser Leben hinzugeben als ein lebendiges Opfer, dann sagt er eigentlich nichts anderes, als dass wir so ein bisschen See Genezareth sein sollen. All das, was Gott in uns hineingelegt hat, in dich hineingelegt hat, das lass durch dich hindurchfließen zu den anderen Menschen, zu deiner Umgebung, in deine Gemeinde oder zu anderen Menschen, die dich brauchen. Du musst nicht mehr geben, als Gott in dich hineinfließen lässt. Und du solltest nicht weniger geben. Denn sonst verkümmert die Gabe in dir. Wenn wir da ein wenig selbstkritisch an unsere Gemeinde denken, wir haben ungefähr, Bernd weiß es genauer, 235 Lieder zurzeit auf der Liste, vielleicht sind es 2, 3 mehr oder weniger. Im Gottesdienst so 100, 130 Menschen treffen sich, wechselseitig, mal gerade wenn wir an vor Corona denken. Wenn wir auf unsere Wahlliste schauen, dann, ich habe nicht alle Namen durchgezählt, nach der ersten Seite war ich schon auf über 40 unterschiedlichen Namen. Also nicht nur Ämter haben wir noch viel, viel mehr, aber weiß ich, 60, 80 Menschen stehen auf dieser Wahlliste. Und viele bringen sich ein, die auf der Wahlliste stehen und auch daneben. Aber nicht alle. Nicht alle. Natürlich ist Engagement für das Reich Gottes nicht identisch mit einem Gemeindeamt. Und trotzdem, glaube ich, wird etwas deutlich. Habe ich einen Ort, hast du einen Ort, wo du dich mit deinen Gaben einbringen kannst? Hast du nach diesem Ort gesucht? Wenn du suchen möchtest, wir helfen dir gerne. Vernünftiger Gottesdienst können wir eigentlich mit diesem ersten Punkt abschließen, ist Engagement. Nicht nur Lieder singen oder Predigten halten. Und damit nehme ich bewusst zwei Dinge, die mir besonders am Herzen liegen, wo ich viel Freude dran habe. Aber das allein ist nicht der vernünftige Gottesdienst, was ich hier mache. Ich liebe die Predigt, ich liebe den Lobpreis. Aber wisst ihr, was ich noch mehr liebe in der Gemeinde? Die Lebensschule, wo wir für Menschen da sein können. Direkt, die kommen mit ihren Sorgen und denen wir helfen können. Und das ist nur ein Projekt von vielen, wo wir uns engagieren können, füreinander und für andere. Ich bin davon überzeugt, einfach nur, weil wir hier Gottesdienste feiern, deswegen wird noch keiner vom Evangelium überzeugt. Auch nicht, wenn wir die dreifache Engelsbotschaft hier verkündigen. Sondern dort, wo jemand erlebt, dass er gesehen wird, geliebt und Fürsorge erfährt, wo wir im Gottesdienst und im Alltag Gott dienen. Das überzeugt. Jesus sagt in Matthäus 12, Vers 7, und er zitiert dort einen alttestamentlichen Text, Matthäus 12, Vers 7, wenn ihr aber wüsstet, was das heißt, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Und das führt uns eigentlich unweigerlich zu diesem zweiten Stichwort, das auch Paulus in diesem Kapitel 12 behandelt, nämlich lebe die Liebe. Wir schauen mal ein paar Verse weiter, Römer 12, Verse 9 und 10. Römer 12, Verse 9 und 10. Und dort sagt der Apostel, eure Liebe soll aufrichtig sein. Und wie ihr das Böse hassen müsst, so sollt ihr das Gute lieben. Seid einander in herzlicher Liebe, seid in herzlicher Liebe miteinander verbunden. Gegenseitige Achtung soll euer Zusammenleben bestimmen. Liebe. Gott ist die Liebe. Das ist nicht nur der Titel eines beliebten Liedes und eines sehr schönen Liedes, sondern das ist die Wahrheit. Das ist die grundlegendste Wahrheit. Ich weiß, ich predige immer von der Liebe. Ich glaube, es ist schwer, eine Predigt von mir zu hören, wo ich nicht darauf hinweise, wie wichtig es ist, zu lieben. Das tue ich nicht, um euch zu nerven, sondern das tue ich, weil ich es muss. Weil ich nicht anders kann. Liebe ist nicht alles. Aber ohne Liebe ist alles nichts. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal Marianne Rosenberg in der Predigt zitieren würde. Aber der Satz hat was, nicht wahr? Denn Liebe ist, das ist nicht nur ein Stichwort, eine Metapher oder ein Programm oder irgendwie so etwas. Sondern es geht darum, wirklich in einer besonderen Art und Weise miteinander umzugehen. Was sagt er hier? Herzliche Verbundenheit, gegenseitige Achtung. Das sind nicht nur Sprüche, sondern das ist Gottes Heilungsprogramm für die Menschheit. Wir leben in einer zerrissenen Welt, habe ich den Eindruck. Ja? Ich habe den Eindruck, dass an zu vielen Stellen der Egoismus, die Selbstbezogenheit sich überall Bahn bricht. Dass die Menschen sagen, nur ich habe Recht und was den anderen angeht, das interessiert mich nicht. Oder wenn er nicht so denkt wie ich, dann ist er falsch. Und wie wohltuend ist es in einer Atmosphäre, wo man den Eindruck hat, alle Leute denken nur an sich, wenn da einer ist, der sich im Herzen mit dir verbindet. Das ist wirklich ein Verband für die Seele. Wie wohltuend und wie angenehm ist das? Habt ihr schon mal im Internet, das ist am meisten so Kommentare unter Zeitungsartikeln gelesen? Bei Leserbriefen sind die Leute ja immer noch harmlos. Ich lese gerne die Zeit online und darunter gibt es immer eine Kommentarspalte. Ganz ehrlich, da müsste eigentlich eine FSK 18-Grenze davor sein. Wie gehässig, wie garstig die Menschen miteinander umgehen. Das Internet scheint in den Menschen Hass und Konflikt irgendwie hervorzubringen oder zu bevorzugen. Ja? Bei Facebook werden die Artikel, ich habe Facebook nicht, aber ich habe das gelesen, werden die Artikel und Beiträge besonders oft empfohlen, wo eine möglichst hitzige Debatte dahinter ist. Was machst du, wenn in deiner Telegram-Gruppe oder woanders Menschen schlecht gemacht werden? Bleibst du dabei oder steigst du dort aus? Wir sollten keine Hate-Kommentare schreiben, natürlich nicht. Wir müssen uns auch nicht damit auseinandersetzen. Sondern wir wollen in Achtung und Wertschätzung miteinander umgehen. Und zwar gerade an den Stellen, wo wir unterschiedlicher Meinung sind, wo alle Leute der gleichen Meinung sind, ist das nicht schwer und auch keine besondere Leistung. Aber gerade demjenigen Achtung und Wertschätzung entgegenzubringen, der eben anders ist als ich, anders denkt, an der Stelle beginnt diese Liebe, von der wir hier gelesen haben, zu tragen. Paulus schließt dieses Kapitel im Vers 21 mit dem Wort, lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Das ist der Weg, den Jesus mit uns gegangen ist. An unserem Umgang mit dem Andersdenkenden zeigt sich, ob Gottes Liebe Raum in unserem Herzen hat. Das heißt ja nicht, dass wir allem zustimmen müssen, was andere Leute sagen oder schreiben. Überhaupt nicht. Aber auf Hass und üble Nachrede wollen wir mit Güte und Wahrhaftigkeit antworten. Ich glaube, wer das erlebt, der erlebt die Überzeugungskraft und die Stärke des Evangeliums. Gott dienen. Paulus empfiehlt uns einen vernünftigen Gottesdienst. Und das ist ein Leben in der Hingabe, befähigt durch die Gaben Gottes und erfüllt mit Gottes großer Liebe. Das Kapitel endet zwar nicht mit dem 12. Vers, aber ich finde, das ist ein gutes Wort, mit dem wir weitergehen können. Es fasst für mich das Gesagte gut zusammen. In Vers 12 steht nämlich, seid fröhlich in der Hoffnung darauf, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Und bleibt standhaft, wenn ihr verfolgt werdet. Und lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Diesen Text gibt es auch vertont. Und das wollen wir jetzt auch gemeinsam singen. Seid fröhlich in der Hoffnung, beharrlich im Gebet, standhaft in aller Bedrängnis. Und nachdem wir dieses Lied gemeinsam gesungen haben, wollen wir genau das tun, was da steht, nämlich beten. Amen.